Erlebnis Mittelstand BW. Wo geht die Reise hin? Welche Hürden meistern wir? Was treibt uns an?
Herzlich willkommen zum Podcast Erlebnis Mittelstand BW. Es ist schön, dass Sie wieder dabei sind bei unserem Podcast des BVMW, des Bundesverband Mittelständische Wirtschaft. Wir bearbeiten hier ja Themen, die die Unternehmerinnen und Unternehmer beschäftigen. Und ich glaube, spätestens jeder Unternehmer, Unternehmerin, jeder, aber natürlich auch jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer hat im Moment ein ganz großes Thema, wenn er an der Tankstelle steht. Die Energiekosten, und da sprechen wir natürlich nicht nur über Benzin und Öl, sondern da sprechen wir natürlich auch über Strom und was es da noch so alles gibt, beschäftigen uns in dieser Staffel des Podcasts. Und ich darf mich noch kurz vorstellen. Mein Name ist Katrin Plewka. Ich bin die Landesbeauftragte für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit hier in Baden-Württemberg für den BVMW. Und mein Co-Host ist René Süßer von Bleicher Medien. Hallo René.
Hallo, danke für deine Einführung.
Darf ich dich fragen, wann du das letzte Mal beim Tanken warst?
Das letzte Mal getankt habe ich am Freitagabend.
Und im tiefen Tal der Tränen? Hast du ein bisschen geschluchzt?
Ja, ziemlich. 2,11 Euro, wobei als ich gestern Morgen dann ins Büro fuhr, dann war es bei 2,21, 22, also es geht noch schlimmer, habe ich gesehen.
Oh je, also ich bin gerade, wie man hört, erkältet und deswegen gar nicht böse, dass ich sehr viel im Homeoffice bin und sehr wenig tanken muss. René, wir befassen uns heute mit dem Thema Kraftstoffe, mit dem Thema E-Fuel, um genauer zu sein. Jetzt bist du ja eher so der Faktenfuchs von uns beiden. Kannst du uns denn ein bisschen das Thema nahebringen?
Gerne. Also angesichts der zunehmenden E-Mobilität stellen sich viele die Frage, was passiert eigentlich mit den ganzen Fahrzeugen, die weiterhin mit Verbrennungsmotoren fahren? Und ist die batteriebetriebene Automobilflotte wirklich die einzige Lösung für eine grüne Mobilitätswende? Und genau hier setzen die E-Fuels an, oder auch synthetische Kraftstoffe genannt, die mithilfe von grünem Strom auf Basis von Wasserstoff und CO2 aus der Luft gewonnen werden. Und somit, so verspricht es zumindest die Industrie, auch CO2-neutral sind. Und ganz wichtig, man kann diese mit dem aktuellen Fahrzeugbestand nutzen. Sind E-Fuels somit eine weitere Lösung für eine Mobilität der Zukunft?
Eine sehr gute Frage, René. Ich bin da natürlich die Falsche. Ich kann dir darauf keine Antwort geben. Aber wir haben natürlich einen echten Experten heute zu Gast, Alexander Klein. Herr Klein, Sie sind seit 2008 Vorsitzender der Geschäftsführung der Öst-Gruppe und seit 2014 außerdem der Unity-Vorstand des Bundesverbands Mittelständischer Mineralölunternehmen. Wow. Also wenn wir da keinen echten Experten haben, hallo Herr Klein, grüße Sie.
Frau Plewka, Herr Süßer, grüß Gott und vielen herzlichen Dank für Ihre nette Einladung zu diesem Podcast.
Herr Klein, Sie hören schon, wir haben ganz, ganz viele Fragen. Jetzt wollen wir vielleicht einfach mal nicht mit der drängendsten Frage anfangen, sondern mit einer Vision. Wenn ich Sie jetzt frage, wo stehen wir denn in 5 oder in 10 Jahren in Sachen E-Fuel? Wie wichtig ist es und ist das der Schlüssel zum Glück? Wo stehen wir denn?
Also das ist eine Vorausschau. Und wenn wir den 10-Jahres-Horizont mal anlegen, weil in 5 Jahren ist noch nicht so viel weder bei der reinen Elektromobilität an Technologiesprung gemacht worden, aber auch nicht bei allen anderen möglichen Antriebstechnologien der Zukunft. Aber in 10 Jahren kann ich mir vorstellen, dass wir, wenn wir die Weichen heute richtig stellen, einen schon ordentlichen Anteil an E-Fuels zur Verfügung haben, die dann in den normalen Verbrennungsmotoren in der Tat, wie Sie eben richtig gesagt haben, CO2 verbrennen. Jetzt müssen wir natürlich beachten, und es gibt nicht eine Lösung, die, ich sage jetzt mal, nur Vorteile bringt. Das batterieelektrische Fahrzeug hat seine Vorteile, der Betrieb mit synthetischen Kraftstoffen hat seine Vorteile, mit Wasserstoff, mit Gas. Ich glaube, es wird ein Potpourri aus diversen Technologien sein und es ist wichtig, dass wir auch offen bleiben, was die Antriebe von morgen angeht und nicht nur auf ein Pferd setzen, so wie es vielleicht, wenn ich da ein bisschen Kritik üben darf, im Moment passiert, auch von der Gesetzgebung her, dass man auf eine Technologie setzt, eher so ein bisschen ideologisch, und alles andere wird klein geredet, da werden nur die Nachteile gesehen, aber man muss mit einem Schritt zurück auch sagen, die reine E-Mobilität hat auch extreme Nachteile und ist natürlich bei weitem noch nicht so ökologisch sinnvoll, wie sie heute dargestellt wird.
Herr Klein, heißt es dann, in 10 Jahren fährt mein Firmenfahrzeug mit E-Fuel?
Ja, wenn Sie kein batterieelektrisches Fahrzeug haben, auf jeden Fall. Also Sie können auf jeden Fall bei E-Fuel, sind das eins der Vorteile, auch in der Einführung, Sie können nicht nur den Bestand der Fahrzeuge in Deutschland, etwa 52 Millionen weltweit, und wir sprechen ja über Climate Change, also schon über eine globale Herausforderung, da nutzt es nichts, dass Deutschland bestimmte Wege einschlägt und einen Beitrag leistet. Es ist wichtig für uns als Technologieland, hier eine Vorreiter-, eine Beispielrolle einzunehmen, aber letztendlich produzieren wir unter 2% des weltweiten CO2. Und ob wir jetzt hier alles umstellen oder selbst die Lichter ausschalten, das wird beim Klima überhaupt nicht bemerkbar sein. Was wir suchen, ist eine Lösung, die uns global weiterbringt, um die Erderwärmung zu reduzieren und den CO2-Ausstoß ebenso. Und da kann ich mir vorstellen, dass E-Fuels ein extrem beitragendes Element sein kann, bei weltweit etwa 1,4 Milliarden Verbrennungsmotoren, die werden ja nicht von heute auf morgen außer Dienst gestellt. Und selbst wenn wir davon ausgehen, dass es noch neue Erfindungen gibt, dass noch neue Technologien, wie vielleicht eine ökologisch sinnvoll herzustellende Batterie und auch vom grünen Strom her, um diese Fahrzeuge zu laden, da wirklich auf 100% regenerative Quellen zurückgreifen können. Da sind wir ja auch heute noch gar nicht. Aber wenn das der Fall sein sollte mit Technologiesprüngen, die wir erwarten, dann mag ein E-Fuel genau wie andere Antriebsarten eine Zwischenlösung sein. Und vielleicht wissen wir in 20 Jahren noch mehr, was kommt. Aber der Weg dahin, da müssen wir jetzt schon ansetzen und sagen, okay, die Bestandsflotte alleine, die ja einen gewissen CO2-Ausstoß hat, die können wir wesentlich grüner darstellen. Auch wenn nicht alles immer optimiert laufen kann bei der Herstellung. Also sprich, es gibt natürlich einen Effizienzverlust bei der Herstellung von E-Fuels, eines der größten Kritiken. Deswegen plädieren wir dafür, die E-Fuels im Ausland in sonnen- und windreichen Gebieten herstellen zu lassen, weil sie haben natürlich einen entscheidenden Vorteil. Sie können im Vergleich zu elektrischer Energie flüssige Energieträger oder gasförmige Energieträger speichern und transportieren und dorthin bringen logistisch, wo sie sie brauchen. Und hier kommt der nächste Vorteil für grüne E-Fuels oder grüne Wasserstoffelemente. Die Infrastruktur, die ist ja längst da. Und wir müssen uns da auch gar nicht neu erfinden, indem wir überall die Straßen aufreißen und Leitungen legen oder die ganze Umwelt bepflastern mit Solarfeldern und Windkraft für die Mobilität. Ich halte es für richtig, dass wir den stationären Strom auch aus regenerativen Quellen bekommen. Der muss dann auch hier vor Ort hergestellt werden, weil den kann man ja nicht importieren, den kann man auch nicht zwischenlagern. Aber wenn es um Mobilität geht, haben wir alle Chancen, diese auch in anderen Ländern, die weitaus mehr Wind- und Sonnenenergie haben, als wir herstellen zu lassen und dann auf dem grünen Wege über den Schiffsverkehr oder über die Bahn hier in die bestehende Logistikkette einzufließen.
Also ich finde super, wie Sie gerade die Vorteile zusammengefasst haben. Ich sehe das auch so, allerdings jetzt in der Vorbereitungszeit auf den Podcast habe ich ganz viele Quellen gefunden, die sehr kritisch gegenüber den E-Fuels eingestellt sind. Und zwar werfen die den E-Fuels vor, die seien gar nicht so umweltfreundlich, jetzt mal unabhängig, dass sie im Ausland hergestellt werden müssen, sondern sie würden auch Schwermetalle und Stickoxide verbrennen. Und somit sei diese CO2-Neutralität wieder konterkariert. Was sagen Sie denn da dazu?
Also die E-Fuels werden genau wie grüne Gase oder grüner Wasserstoff in einem recht ähnlichen Produktionsverfahren hergestellt. Man nimmt CO2 aus der Luft und in einer Elektrolyse wird daraus, ich sage jetzt mal im sehr vereinfachten Darstellungsbild, ein flüssiger Kohlenwasserstoff oder eben Methan hergestellt und so ein Gas eben. Letztendlich haben wir hier den Entzug von CO2 aus der Luft, der aber hinterher im Verbrennungsvorgang wieder hinzugefügt wird. Und das heißt, wir haben keine Reduzierung von CO2, aber wir haben einen neutralen Betrieb. Andere Schwermetalle oder giftige Stoffe fallen weder bei der Produktion von E-Fuels in einem entscheidend großen Maße an, noch bei der Produktion von Gasen. Und die Kritik, die ist bekannt. Man übersieht aber sehr gerne, dass auch die Herstellung von Batterien, der Abbau der seltenen Erden, mal von den Arbeitsbedingungen, abgesehen von der Abhängigkeit lokaler Minen aus Ländern, die auch nicht immer eine Rechtssicherheit bieten, so wie wir uns das in Europa vorstellen, das sind ja auch Nachteile. Ich sagte eingangs, es gibt keine Technologie, die nur mit Vorteilen kommt. Und wir werden in allen Bereichen, sowohl bei der Batterie als auch bei der Herstellung von E-Fuels und grünem Wasserstoff, werden wir noch sehr viel Innovationen auf dem Weg nach vorne erleben und werden die Parameter, die wir heute ansetzen und sagen, ja, das ist aber hier der Nachteil und hier, das passt aber hier nicht. Ja, daran muss halt gearbeitet werden. Ich möchte nur zum Ausdruck bringen, dass die gleichen Herausforderungen noch in der reinen E-Mobilität liegen, ja, und die bei weitem, wie gesagt, nicht so fertig ist, wie sie alle gerne immer haben möchten. Wir haben einen hohen Anteil an regenerativen Strom. Letztendlich kommt aber in den Haushalten, wo wir unsere Autos laden, wo wir das Licht einschalten, wo wir die Waschmaschine betreiben, von dem regenerativen Strom nur 8% an. Das ist vom Bundesumweltamt ganz offizielle Statistik. Das heißt, wenn ich heute ein E-Fahrzeug tanke, dann fahre ich mit 8, von mir aus 10%, wo wir nicht kleinig sein, grünem Strom. Und der Rest kommt aus den fossilen Quellen. Und genau das ist es, woran wir arbeiten müssen. Und da kann E-Fuels eine sehr viel grünere Zwischentechnologie sein oder vielleicht sogar eine Endtechnologie, je nachdem, wie effizient wir diese Herstellungsverfahren auch in den nächsten Jahren vorantreiben. Und hier kann es ein Puzzlestück dazu sein, wie gesagt, die Bestandsflotte erst einmal eine Ecke grüner zu setzen und auf dem Weg nach vorne die Anteile der E-Fuels hochzufahren. Mit Sicherheit wesentlich besser, als immer nur über die Nachteile von allen möglichen Technologien zu sprechen. Normalerweise dürften wir die reine E-Mobilität auch nicht rausbringen, weil die auch noch entscheidende Nachteile hat, bis hin zum Ladevorgang, der, wie gesagt, ja eher fossilen Strom beinhaltet als grün.
Dann sagen Sie also, es ist nichts dran, dass ein mit E-Fuel betankter PKW genauso viele Stickoxide ausstößt wie normaler PKW, weil da gibt es eine Studie von T&E, die sagen, dass das so sei. Wie kommen die dann da drauf?
Sie haben ja nun in dem Herstellverfahren der Batterie einen bestimmten umwelteinflussenden Herstellprozess. Und die Betrachtung muss natürlich im genannten Lifecycle stattfinden, sprich von der Herstellung der Batterien über den Betrieb bis hin zur Entsorgung. Das Gleiche gilt aber für alle anderen Technologien auch. Wir müssen sie ja fair 1:1 vergleichen. Und wenn man die Vergleiche über das gesamte, über den gesamten Lebenszyklus eines Fahrzeug nimmt, dann sind weder auf der einen noch auf der anderen Seite entscheidende Vorteile. Da kommt man, je nachdem, welcher Studie man folgen möchte, zu dem Entschluss, dass die mit E-Fuels betankten Fahrzeuge eine Nasenlänge voraus sind und andere Untersuchungen bescheinigen das den anderen Antriebsarten. Ich glaube, da ist auch sehr viel noch, notwendig, um über die gesamte Fläche, über dieses Volumen an Fahrzeugen, die es dann letztendlich zu betreiben gibt, Werte zu finden. Ja, Sie können das eine und auch das andere sicherlich ein bisschen schön rechnen.
Herr Klein, wo stehen wir denn im Moment in Sachen E-Fuels in Deutschland? Also gibt es das, also jetzt dumme Frage, gibt es das schon an der Tankstelle? Kann ich als Unternehmen denn jetzt schon umstellen oder zumindest einen Teil nutzen? Wie muss ich mir das vorstellen? Wo ist im Moment der Stand der Dinge?
Der Stand der Dinge ist, dass E-Fuels erst in homöopathischen Mengen zur Verfügung stehen, weil letztendlich die gesetzlichen Rahmenbedingungen auch nicht geklärt sind. Würden wir Fahrzeuge mit einem Betrieb mit E-Fuels zum Beispiel auf das Verbrauchsabkommen anrechnen können, dann wäre die Industrie, die Investoren, die dahinter stehen, solche Raffinerien, solche Anlagen zu bauen, natürlich wesentlich offener, jetzt das Geld zu investieren. Die Firmen sind eher in einer abwartenden Haltung. Und sobald klar ist, dass E-Fuels eine Chance gegeben wird, auch von den gesetzlichen Rahmenbedingungen her, kann ich mir vorstellen, dass hier die Investitionen angestoßen werden. Und dann sind wir auch in der Lage, so haben wir es mal in einer Studie auch belegt, dass wir in 5 Jahren mit einem Anteil von 3-5% im Best Case Beimischungen in den fossilen Kraftstoff bringen können, sodass also quasi in 5 Jahren der zu tankende Kraftstoff an den Tankstellen zu 95% noch fossile Quellen hat und zu 5% grüne. Und das lässt sich denn mit dem Entstehen von neuen Raffinerien und Solarfeldern und Windparks letztendlich denn hochschrauben. Commitment ist da, ist aber auch ein rein theoretischer Wert. 2050 zu 100% alle Verbrennungsmotoren mit E-Fuels betanken zu können. Wir müssen dringend weg von den fossilen Quellen, egal in welche Richtung. Und das muss unser aller Ziel sein. Und dahin führen mehrere Wege, die parallel laufen sollten und nicht nur ein Fokus auf eine Technologie. Das ist mir wichtig, dass das ein Stück weit auch bei Ihren Zuhörern ankommt. Denn es wird so viel Gutes immer berichtet über die rein batterieelektrischen Fahrzeuge. Und sie haben auch Gutes, aber sie sind eben auch nicht nur das Einzige, was wir betrachten sollten und weiterentwickeln sollen. Vielleicht als Zusatzinformation auch ganz spannend, die gerade im ländlichen Bereich, wo noch viele Heizölheizungen sind, sie können ja auch aus E-Fuels grünes Heizöl machen. Ja, das lässt sich mit Sicherheit, kann sich keiner ein Windrad und eine komplette Solaranlage auf jedes Haus bauen, um dann die Energie zum Heizen zu haben. Auch das können Sie über die normale Infrastruktur, die schon besteht, auch grün über E-Fuels darstellen. Also die Einsatzmöglichkeiten, will ich damit sagen, die sind schon sehr, sehr vielseitig. Und im Flugverkehr hat man es jetzt festgelegt, dass man eine Mindestquote an E-Kerosin, heißt es denn halt, in dem Fall ist ja das gleiche Herstellverfahren, einfließen lässt, um dann langsam den Anteil an fossilem Kerosin auszublenden. Und genau das Gleiche könnte man im Fahrzeugbestand auch machen. Und so würden wir auch über die Jahre hinweg den Fahrzeugbestand letztendlich grüner stellen.
Was glauben Sie denn, woher kommt denn diese Fokussierung dann nur auf die Batterietechnologie, obwohl ja, das haben wir ja gerade schon besprochen, die E-Fuels auch wirklich diverse Vorteile haben?
Nun, das ist, glaube ich, eher ideologisch getrieben. Man hat einmal festgelegt, wir müssen raus aus den Fossilen. Wir wollen die Verbrenner nicht mehr haben und gucken nicht rechts und links. Die Batterietechnik kam da willkommen in den vergangenen Jahren schon. Und letztendlich hat man sich darauf auch ja politisch versteift. Und davon möchte man jetzt auch nicht abgehen, um der Einführung von rein batterieelektrischen Fahrzeugen ja auch keine Hindernisse in den Weg zu bringen. Das, glaube ich, ist einer der Gedanken, die da mitspielen, warum man alternative Technologien nicht zulässt. So langsam bröckelt es ja. Und es kommt die Erkenntnis auch in den einzelnen Parteien, dass wir ohne E-Fuels unsere Ziele nicht erreichen werden. Und da bin ich felsenfest auch von überzeugt. Man muss das eine nicht lassen, um das andere auch mitzumachen. Und letztendlich komme ich nochmal auf diese Technologieoffenheit zurück, wo ich nur sagen kann, da müssen wir unbedingt die regulativen Rahmenbedingungen auch schaffen, um in allerlei Richtungen zu forschen. Wenn wir hinterher eine Dead End Street haben und die eine oder andere Technologie dann nicht zum Erfolg führt, dann ist das in Ordnung. Aber es von vornherein nicht zu versuchen, zu sagen, hier sind nur Nachteile und da sind nur Nachteile. Na, da kommt auch keine Innovation zustande. Und nur diese eine Technik, die wird es uns nicht bringen. Mal vom grünen Strom abgesehen, wenn ich das Problem noch ergänzen darf. Das ist ein reines Rechenbeispiel. Wir haben doch heute schon nicht genügend Strom, um den jetzigen Bestand letztendlich grün darzustellen, grün zu fahren. Ja, und wir müssten dreimal so viel Solarfelder und dreimal so viel Ausbeute aus den Windkraftanlagen haben, um überhaupt, ich sage jetzt mal, eine Basis des aber auch ständig wachsenden Energiebedarfs an grünem Strom überhaupt zu decken. Und das ist illusorisch, dass wir das allein in Deutschland, wir werden immer ein energieimportierendes Land sein, zumindest so lange, bis Erfindungen dazu gereichen, dass wir vielleicht auf kleinster Fläche sehr viel Sonnenenergie aufnehmen können und die dann auch lokal verarbeiten und speichern können. Bis wir da angekommen sind, wird Europa ein energieimportierendes Land bleiben. Und aus dem Grunde sollten wir uns auch allen anderen Technologien öffnen und sagen, aus jedem ein bisschen macht auch ein gutes, großes Ganzes.
Herr Klein, jetzt heißt der Podcast ja Erlebnis Mittelstand Baden-Württemberg. Mhm. E-Fuel ist ein bisschen ein Exotenthema, wo ich mich gerade frage, die Unternehmerinnen und die Unternehmer hier, wie finden denn die da ihren Zugang zu diesem Thema? Was können die tun? Auf was müssen die aufpassen? Auf welche Entwicklungen der nächsten Jahre müssen die aufpassen, damit wir da nichts verschlafen, damit wir vielleicht sogar vorne mit dabei sind, wenn es um diese neue Technologie geht?
Also die Erfindung, ja, diese Synthese und das gesamte Verfahren ist letztendlich in Deutschland entstanden. Und hier ist auch der deutsche Maschinenbau sicherlich einer in der Good Position, wo man sagen kann, wenn diese Technologie, und die IG Metall hat es vor 2 Jahren in einer offiziellen Studie untersucht, was passiert, wenn wir als Land auf diese Technologie E-Fuels-Herstellung setzen und unseren Technologievorsprung mit an den Weltmarkt tragen, dadurch wieder neue Käuferschichten eröffnen. So hat die IG Metall errechnet, dass wir etwa 400.000 zusätzliche Jobs im Anlagen- und metallverarbeitenden Gewerbe entstehen lassen können. Und das sind sehr viele aus dem Mittelstand auch, weil das ist sehr innovativ. Sicherlich ist ein Bau einer Raffinerie zur Herstellung von E-Fuels das eine, aber schauen Sie sich mal an, wie viele kleine Firmen mittlerweile sich um das Thema E-Fuels bemühen. Das ist zum Beispiel hier in Karlsruhe, auch an den Unis. Ja, die haben Versuchslabore, die stellen es natürlich im Moment nur in kleinen Mengen her und können daraus selber keine Massenproduktion machen. Aber das ist ein Thema, wo wir auch im Mittelstand letztendlich einen großen Pack anhaben, um die Anlagen zu liefern, um die Wartung, um den Service, um diese Anlagen herum, um die Logistik herum. Also das ist ein Thema, was den Mittelstand auch voranbringen kann. Und wir haben gezeigt, dass die E-Fuels letztendlich auch ohne irgendwelche Umstellungen einsatzfähig sind. Ich glaube, mittlerweile ist das Argument, oder müsste man ja noch was am Motor machen oder so, das gibt es gar nicht mehr, habe ich ganz lange nicht mehr gehört. Wir sind im vergangenen Jahr ja mit einem Wagen oben von der Nordsee hier runter zum Bodensee gefahren, dann nach Berlin, alles auf E-Fuels mit so ein bisschen letztendlich auch Pressebegleitung, um zu zeigen, ja, das ist Tanken, so wie es jetzt jeder eben auch kennt. Es muss auch niemand enteignet werden, muss auch keiner sich ein neues Auto kaufen. Wenn wir in der Lage wären, E-Fuels anzubieten, wären wir schlagartig auch wesentlich CO2-armer unterwegs und würden was für die Umwelt tun. Und darum geht es im Mittelstand. Und da haben übrigens auch sehr viele mittelständische Unternehmen aus der Energie und auch aus der Kraftstoffversorgung teilgenommen, weil das wichtig ist für uns und die Branche, dass wir zeigen, wir sind da zukunftsfähig. Und wir bieten ja auch E-Ladesäulen an und wir bieten auch Gas an, LPG und auch Wasserstoffstationen sind in der Planung. Letztendlich muss man sich fragen, ja, warum werden denn E-Fuels so verhindert? Porsche und Siemens machen es vor, gehen nach Chile, bauen das eigene Werk, weil die sagen, wir zeigen das mal, dass es geht und haben ja schon, wie gesagt, damit angefangen. Die Mengen, die daher kommen, die werden natürlich aus dem einen Werk nur für Marketingzwecke zu verwenden sein. Da könnte letztendlich, so ja auch die Idee, die 911er mitbetreiben oder die Porsche-Fahrzeuge, weil die ja eine sehr lange Lebensdauer haben. So ist ja der Grundgedanke. Aber das ist mit Sicherheit auch der richtige Weg. Und ich kann nur noch mal zurückkommen und sagen, es ist ein Mix an Technologien, der uns da weiterbringt und nicht nur eine gesteuerte Fokussierung auf eine Antriebstechnologie.
Glauben Sie, dass uns die ganze, ja, ich nenne es mal Energiekrise, die wir jetzt durch den schrecklichen Krieg in der Ukraine haben, da vielleicht ein Stück weiter bringt und wirklich die Technologieoffenheit eher bereitstellt?
Ja, Sie können ja die Anlagen überall aufstellen, wo Sie viel Sonnen- und Windenergie haben. Eine gewisse Unabhängigkeit, was den Energiesektor anbelangt, erlangen Sie damit natürlich auch. Sie können aus dem grünen Strom, können Sie Wasserstoff, Sie können Methan herstellen, Sie können alle flüssigen Energieträger herstellen, bis hin zu Flugbenzin oder Schiffsdiesel. Alles das ist möglich und es kommt nicht mehr darauf an, dass Sie fossile Brennstoffe in der Erde haben und als Vorräte haben, sondern eher darauf an, wo man seine Anlagen aufbaut und die dann produzieren lässt. Und das ist doch beinahe eine Chance für Europa nochmal. Nicht, dass wir da genügend Fläche hätten, jetzt in Spanien, Portugal, zum Beispiel in den warmen Ländern oder oben in Skandinavien mit den windreichen Gegenden. Das müssen wir ausnutzen und da muss man vor Ort denn eben die flüssigen Energieträger herstellen, in welcher Art und ob es flüssig oder gasförmig ist, sei mal dahingestellt, da wo der Bedarf aber auch groß ist. Und dann haben wir eine gewisse Unabhängigkeit. Aber der Rest wird dann irgendwo in der Welt stattfinden. Es kann in Afrika sein, es kann in den USA sein. Die Produkte werden ja dann auch relativ CO2-neutral über den Schiffsverkehr an den Ort der Bestimmung gebracht werden können. Aber im Falle einer weiteren Auseinandersetzung hat man zumindest die Möglichkeit, Produktionen in Ländern zu etablieren, wo man mehr Verlässlichkeit und Berechenbarkeit hat.
Herr Klein, wenn wir nochmal auf Ihre Vision vom Anfang unseres Gesprächs zurückgehen. Wir haben einen Zeitraum von 10 Jahren festgelegt, wo wir E-Fuels auf dem Markt platziert sehen, also in Ihrer Vision. Welchen Appell möchten Sie denn an die Unternehmerinnen, an die Unternehmer, aber vielleicht auch an die Politik richten, damit wir Ihrer Vision so ein kleines Stück vielleicht jetzt schon näher kommen?
Da würde ich mich sehr freuen, wenn sich alle, nicht nur die Unternehmerinnen und Unternehmer, sondern auch die gesamte Bevölkerung mehr mit dem Thema E-Fuels auseinandersetzt und auch nicht nur einseitig den einen oder anderen Bericht liest, sondern wirklich sich ein bisschen in das Thema einarbeitet. Dann wird man zum Entschluss kommen, ohne diese Technologie werden wir keinen signifikanten Unterschied machen, weder in 5 noch in 10 noch in 20 Jahren. Und dass man dann auch die Stimme erhebt und sagt, wir wollen auch diese Technologie mit in die Betrachtung gezogen haben. Das halte ich für extrem wichtig.
Danke.
Müssen wir drum kämpfen. Wir haben lange genug, ich sage es auch mal aus leider mit dem Spiegel vor Augen, wir haben lange genug die Augen zugemacht und gesagt, naja, wir beschäftigen uns ja seit über 10 Jahren mit den Themen, ja, auch mit batterieelektrischer Mobilität und man überlegt, kann man das mit Wechselbatterien darstellen, geht die Technologie nach vorne, ja, wem gehört hinterher so ein Akku, ist es vielleicht eher so ein Mietmodell, das sind ja alles Überlegungen, die man angestoßen hat, schon vor vielen, vielen Jahren und letztendlich muss man sagen, es gibt neben der Tatsache, dass gar nicht der grüne Strom zur Verfügung steht, um das so grün zu betreiben, wie es gerne gesagt wird, gibt es in dem Bereich der rein batterieelektrischen Fahrzeuge noch keine Lösung, die greifbar ist. Und wir müssen auf andere Technologien übergehen und da müssen wir für kämpfen. Und letztendlich muss ich auch sagen, habe ich auch den Mund zu lange verschlossen gehalten. Wir im Verband sicherlich auch, weil wir gesagt haben, das, was da in Aussicht gestellt wird, an Vorteilen mit batterieelektrischen Fahrzeugen, mit Einsparungen, mit Umweltschutz, das ist so weit weg, das kann gar nicht kommen, das wird sich irgendwann verlaufen. Das hat sich eben anders gezeigt. Es wurde immer wieder postuliert, dass reine E-Mobilität weiter letzter Schluss ist und ökologisch extrem wertvoll, sodass selbst mein Vater vor 2 Jahren, der ging dann auf die 90 zu, also mein nächstes Auto, sollte ich mir noch mal eins kaufen, wird ein E-Fahrzeug mit. Da sage ich, Vater, wie kommst du denn auf die Idee? Ja, ich möchte auch was zur Umwelt beitragen. Und da sieht man, die Gesellschaft wird beschallt mit dem Thema, ökologisch sinnvoll kann nur reine E-Mobilität darstellen. Und das ist einfach falsch. Und wir hätten früher uns melden sollen und sagen, also Leute, die Richtung, die Sie da einschlagen, die führt ein Stück weit in eine Sackgasse und sie kann auch nicht die einzige Betrachtung bleiben. Und das müssen wir jetzt nachholen. Und deswegen versuchen wir mit Kampagnen auch einfach Öffentlichkeitsarbeit zu machen, verstärkt und hier Interesse zu wecken, damit Personen fragen, ja, was ist denn das mit den E-Fuels und wie funktioniert das? Und wenn man sich damit denn auch beschäftigt, dann kommt man zu dem Entschluss, das sollten wir auf keinen Fall, die Chance sollten wir auf keinen Fall außer Acht lassen, das als Puzzlestück für die Mobilität der Zukunft mit in Betracht zu ziehen.
Ich würde sagen, die Frage, was ist eigentlich dieses E-Fuels und wie kann ich das nutzen, haben wir auf jeden Fall heute schon mal gestellt. Herr Klein, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit, für die vielen Aspekte und ich bin mir sicher, es gäbe noch ganz, ganz viele andere Aspekte, die wir noch nicht beleuchtet haben. Ich sage jetzt mal der Preis und die Machbarkeit, die Marktdurchsetzung und. Mit Sicherheit ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich danke Ihnen, dass Sie uns so ein bisschen Einblick in dieses Thema gegeben haben.
Sehr gerne. Vielleicht darf ich abschließend noch eins zum Preis sagen, weil er auch immer wieder gerne genannt wird. Im Moment sind wir noch bei 8 € den Liter E-Fuels, also völlig indiskutabel für einen breiten Einsatz. Aber schon bei einer Massenproduktion nähern wir uns der 1-Euro-Marke. Das bestätigen auch viele bekannte und vor allen Dingen unabhängige Institute, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Also hier kommt es darauf an, dass wir große Massenproduktion erreichen können und dann ist das auch bezahlbar. Und wenn man noch ein bisschen Förderung kriegt, so wie alles andere, was gerne gefördert wird, dann bin ich mir auch sicher, können wir damit einen entscheidenden Vorteil für unsere Ökobilanz auch in der Tat einreichen.
Herr Klein, 1 Euro, finde ich, klingt ja an einem Tag wie dem, an dem wir heute diesen Podcast aufzeichnen, schon fast paradiesisch. Ich danke Ihnen sehr.
Wir wollen die Steuern natürlich nicht vergessen. Nicht? Auch heute ist 1 Euro Steuer drauf, ja. Und das nimmt ja immer einen größeren Anteil an. Kein Wunder, dass Sprit natürlich auch letztendlich bei den Ausschlägen so teuer wird, wie im Moment gesehen.
Das stimmt. Ich danke Ihnen vielmals. René, danke dir, dass du so genau nachfragst. Und ich freue mich schon, wenn wir das nächste Thema in Sachen Energie mal unter die Lupe nehmen können.
Ja, danke schön. Ich freue mich da auch schon drauf.
Alles Gute in die Runde und Ihnen eine gute Woche.